Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange heute am Dienstag, 24. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen zusammen mit dem Daniel Saurens vorbereitet. Die Rahmendaten auch nochmal auf einen Blick und den Risikohinweis auf den zweiten Blick, denn all das, was wir sagen, ist keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung, sondern reine objektive Darstellung des Marktverhaltens. Und dann nehmen wir den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen, Daniel Saurens.
Guten Morgen.
Ja, wir müssen als erstes mal ganz kurz über das Stehaufmännchen DAX sprechen. Wir hatten in der letzten Woche mal ganz kurz einen Dip unter 15.000, zwei Handelstage darunter geschlossen. Das war es auch schon. Und gestern von oben nicht mal die Marke direkt angelaufen, sondern schon 20 Punkte davor gedreht. Also wirklich bullenstark oder bärenstark. War es eine Bärenfalle? Wie siehst du das Ganze?
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe im Moment, dass eher die starken Hände ihre Aktien in die Hände der Schwächeren geben. Und das ist eigentlich typisch für so eine Endphase einer Rallye oder einer Zwischenrallye, in der wir nach meiner Sicht zumindest aktuell stecken. Ich finde, der DAX wird gerade oben gehalten von seinen amerikanischen Freunden, denn wir haben ja einen S&P 500 jetzt so in der Indikation 4036. Wir haben die Nasdaq knapp unter 12.000 und damit ist auch dieses Gap, dieser Unterschied zwischen Nasdaq und DAX fast auf 3.000 Punkte zusammengelaufen. Das war ja deutlich größer schon mal. Und das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum der DAX oberhalb der 15.000 liegt und versucht, so Richtung 15.2, 15.250 sich nochmal nach vorne zu kämpfen, weil man merkt, ich glaube, es ist im Moment der große Kaufdruck weg, aber es ist gleichzeitig noch kein Verkaufsdruck da. Und deswegen kannst du dich da oben austoben. Und ich glaube, ich habe letzte Woche schon gesagt, es erinnert ein wenig an die umgekehrte, also umgekehrt an die Phase des letzten Septembers, als wir im Bereich um 11.800, 12.000, 12.200 doch längere Zeit feststeckten und man Zeit hatte, sich auf der Long-Seite zu positionieren und das ohne Stress und Hektik eigentlich tun konnte. Und bei unseren Lesern sehen wir das im Moment und wir kommunizieren das auch ganz klar, dass man sich jetzt relativ bequem auch im Depot absichern kann nach diesem Bomben-Januar, der es ja bis jetzt war, zumindest in Europa. Und da lässt der DAX alle Zeit der Welt. Und es gibt ja noch ein paar Faktoren, die damit reinspielen. Die Volatilität, die gucken wir uns gleich noch an. Aber auch der Fear and Greed Index, der war gestern Intraday schon bei 67. Die Amis sind ein bisschen runtergebröckelt, zwischenzeitlich zumindest. Das zieht dann immer den Fear and Greed auch gleich wieder ein Stück mit runter. Aber man sieht das ganz klar, könnte man auch in der Timeline schön erkennen. 67, 68 Fear and Greed war in den letzten 12 bis 14 Monaten eigentlich immer oben. Das heißt, drüber ging es nicht. Und man sieht es auch bei den Aktien, die neue 52 Wochenhochs bilden. Wir sind schon verdammt stark überkauft. Und es gibt im Grunde genommen nur noch eine Kategorie an Aktien, die nicht überkauft ist. Und das ist der einzige Trigger am Markt. Das sind die großen und die Schwergewichte im S&P und auch in der Nasdaq, nämlich die Alphabets und Amazons und diese Apples dieser Welt. Und da sah man aber gestern auch schon Apple stark nach vorne gelaufen. Und auch bei den Fangaktien wird es jetzt langsam dünn, bei denen, die sozusagen noch ganz am Boden liegen. Amazon gehört da noch zu, aber Nvidia, die Chip-Aktien in den letzten Monaten bombastisch gelaufen. Ich hatte auch hier mal eine AMD mitgebracht vor einigen Wochen. Man schaue sich auch die mal an, wie diese so gegangen ist. Also Chip hat outperformed, noch auch mit diesem Thema Davos und diesem neuartigen Chat-Programm, die es da gibt, nochmal beschleunigt. Und ja, damit ist es nicht mehr so viel, was am Boden rumhängt.
Und parallel ein robuster Arbeitsmarkt, der sogar ganz viele Entlassungen aufhängt. Das hat man jetzt quer durch die Reihe aller großen Techs gehört. Also ob das eine Salesforce ist, ob das eben auch eine Alphabet ist, zu dem wir jetzt kommen, oder eine Microsoft. Einzig Apple, die haben noch niemanden entlassen, die haben aber auch nicht so viele eingestellt gehabt.
Die haben nicht so verrückt eingestellt und da war die Kritik auch nicht ganz so groß. Ich schätze ja sehr zum Beispiel Herrn Flossbach aus Deutschland und der hatte Ende letzten Jahres ein schönes Interview gegeben aus Sicht der Fondsmanager, wo die auch sagten, große internationale Investoren machen ziemlichen Druck auf die US-Tech-Konzerne, dass man sagt, ey Leute, ihr habt euch so einen großen Personalstamm aufgebaut. PayPal war da ganz vorne dabei. Ihr müsst da runter, ihr müsst auch von den Löhnen runter, weil das zum Teil ja schon exorbitante Ausmaße angenommen hatte. Mediangehalt bei den ganz großen Techs, lag bei 300.000 Dollar, bei denen die in Kalifornien angestellt sind. Natürlich ist Kalifornien und Silicon Valley unfassbar teuer von den Lebenshaltungskosten, aber 300.000 in Dollar ist halt schon echt ein Pfund. Und da sieht man gestern auch an der Reaktion, ich glaube, letzte Woche hatten wir Spotify dabei, zumindest hatten wir Zahlen angekündigt von denen. Man sah gestern, die Spotify gibt dann bekannt, dass man Leute entlässt und erstmal springt die Aktie. Warum? Weil das erstmal eine Reaktion ist und ein Zeichen an die Investoren. Guckt mal, wir haben verstanden, die Kosten müssen runter. Wir werden aber in den nächsten Wochen Stufe 2 sehen, dass die Investoren sagen, na gut, schön, jetzt habt ihr die Kosten gesenkt, aber wie schaut es denn mit den Erträgen aus? Werden die jetzt auch wirklich besser oder haben wir einfach nur an der Kostenseite mal gedreht und auch bei Gehalt? Und auch da darf man nicht vergessen, wenn ich Leute freistelle, Schrägstrich entlasse, das kostet ja zum Teil dann auch mal Abfindungen. Belastet. Also damit habe ich auch noch kein Geld verdient per se. Es ist erstmal nur dieses Zeichen. Und im Moment wird jedes Zeichen an der Börse positiv interpretiert. I promise, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch Tage sehen, an denen diese Zeichen dann wieder negativ gesehen werden, die da kommen. Sprich, schlechte News werden auch mal wieder schlechte News sein und dann in den Kursen entsprechend verarbeitet. Und mein Fazit dann eben auch mit Blick auf die Volatilität. Im Moment ist es ein Schlaraffenland für all jene, die sich absichern wollen bei Volatilitäten im VDAX und im VIX von 18, 19 oder 17 Komma im Moment, wenn man da anguckt, wo wir in den letzten 2, 3 Jahren schon waren bei Bolas. Also so billig wie jetzt in Absicherung kann man selten rein.
Den habe ich gar nicht mitgebracht. In dieser Woche hat man in der letzten Woche ja ganz ausführlich den
Genau.
VDAX nur deswegen direkt zu Alphabet mal zum Chartbild. Da sieht man ja auch, scheinbar gibt es auf dem Level dann auch keine Verkäufer mehr.
Ganz genau. Und man sieht ja, die Aktie wurde richtig durchgereicht und das ist dann mal die Mindestanforderung, dass es dann ja die erste Erholungsrallye gibt von einem sehr tiefen Boden aus. Und es ist ja auch sehr schön zu sehen, dass ich sprach sie eben an, die großen Fangaktien und einige davon. Bei der Alphabet ging die Erholungsrallye jetzt wirklich erst Mitte Januar los. Also das ist jetzt mit die letzte Aktie, die kommt und die ihren Abwärtstrend, den kurzfristigen knackt. Und da mal diesen Sprung hinlegt. Also das hat schon wirklich ganz, ganz lange gedauert. Nvidia ist schon viel länger wieder nach oben unterwegs. Alphabet einer der letzten.
Einer der ersten, die eine Bodenbildung gezeigt haben, die aber auch stark verprügelt worden, das war die Netflix. Letzte Woche mit Zahlen, jetzt wieder 241 Millionen Abonnenten. Man haut alle raus, die beim Account-Sharings übertrieben haben, auf Deutsch gesagt. Ja, und die Aktie sieht richtig gut aus und hat jetzt auch das Gap zu April, wo die Quartalszahlen ja für ein zweistelliges Minus sorgten, geschlossen.
Genau, und die Aktie ist deshalb so spannend, weil das zeigt, dass an der Nasdaq eben noch einige Aktien Potenzial hatten und die Rallye an der Nasdaq zumindest noch nicht ganz zu Ende war. Wir hatten ja immer die These, erst läuft die Old Economy und Tech wird dann seine Underperformance der letzten Monate schon aufholen. Und das passiert gerade. Und das ist spannend, denn eine Rallye endet dann, wenn du auf gute Zahlen Seller und gute News kriegst. Und das haben wir noch nicht gesehen. Die Netflix meldete Zahlen und die Aktie stieg darauf. Und das ist dann noch ein Signal. Das heißt, Mensch, da ist überall noch ein Schnaps drin. Und bei der Nasdaq bedeutet dieser Schnaps drin, dass es eben eine Seitwärtskonsolidierung im Grunde seit September, Oktober, ja, seit Oktober gab auf der 300. Und man jetzt mit den frischen Zahlen Richtung 350 läuft und damit diese immensen Abverkauf, den es letztes Frühjahr gab, dass der völlig korrigiert wurde und ausgemerzt wurde und jetzt läuft man auf eine Widerstandszone zu bei 350 und das macht doch alles intellektuell Sinn vom Fundamentalen her. Wir gehen jetzt Richtung Frühjahr so langsam und dann wird das Streaming weniger, dann wird auch der Newsflow ein bisschen abreißen und bei der Netflix ist es ja manchmal so umgekehrt wie bei Fußballaktien. Also bei Fußballaktien beginnt der Newsflow so ab April besser zu werden mit Hoffnung für neue Saisons, während es dann bei den Streaming-Anbietern ein bisschen dünner wird.
Da sind wir gestern ausführlich drüber gegangen, zum Beispiel bei Juventus Turin mit dem 15-Punkte-Abzug. Ärgerlich, ärgerlich, auch für die Aktie. Aber lass uns nochmal bei Netflix bleiben. Ich möchte das challengen, denn ich habe in der Zeit einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen, dass die fetten Jahre vorbei sind. Und gerade weil ja auch Paramount und Disney Plus und so viele Streaming-Anbieter im Markt sind, vielleicht ist der Kuchen jetzt schon längst aufgeteilt.
Ja, wobei, wenn man sich da anguckt, wie gerade die jüngeren Leuten Fernsehen konsumieren, nämlich im Sinne nur noch von Streaming oder dann eben, was sie neuartig unter Fernsehen verstehen, sprich TikTok und so weiter, dann muss man sagen, fette Jahre vorbei. Ach, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gehört, die Produktionen gehen erstmals seit X Jahren zurück. Das heißt, es wird nicht mehr so viel produziert. Heißt aber auch, dann kann man statt in die Breite vielleicht wieder mehr in Qualität gehen. Und im Ende zählt ja auch nur, ob die Leute es sehen wollen. Ich erinnere mich auch an Unkenrufe vor X Jahren schon. RTL wäre tot und dann lief RTL noch X Jahre weiter mit Produktionen wie DSDS. Und da kommt es jetzt gerade an den Punkt, wo man sagt, okay, die haben Probleme und die Story ist irgendwie durch, aber die war vor 15 Jahren noch längst nicht durch. Da ging es erst richtig los, wenn man so will.
Ich habe gerade mal nach rechts geguckt, RTL gibt es noch, läuft noch hier, dein Morgenmagazin, Spaß beiseite. Aber Trader haben natürlich mehrere Monitore, aber wenn du streamst oder Streaming guckst, ja, kannst du ja nur auf einen achten. Also du kannst ja nicht mehrere Streaming-Anbieter parallel schauen. Da musst du dich schon fokussieren und vielleicht auch so ein paar neue Serien und Filme abzielen, wie ich hier mal von Bild gefunden habe.
Ja, sehr schön. Es freut mich übrigens, dass du RTL guckst. Ich habe ja auch mal im Bertelsmann-Konzern gearbeitet, damals bei Börse Online und Capital und FPD. Also schön, du hältst noch die Treue. Das ist aber auch
Natürlich.
lobenswert. Ja, genau, man sieht hier ein bisschen die Serientipps und Perspektiven und die Filmstarts von Netflix. Ja, wir sind noch in der Streaming-Saison, die geht halt noch ungefähr 10 Wochen maximal. Und dann fadet es ein bisschen aus Richtung Sommer. Wie bei den Kinos ja auch. Die Blockbuster schickst du ja auch nicht im Juni oder Juli ins Rennen, sondern dann wieder ab Oktober.
Das stimmt, ja. Und ich muss ja auch RTL gucken, nirgends sonst sieht man von Mark Terenzi den Hochzeitsantrag.
Oh mein Gott.
Verrückt. Gut, lass uns woanders hinfahren, vielleicht auch mit einem Luxusschlitten wie von Lucid. Da gibt es jetzt tatsächlich auch wieder ein paar mehr Auslieferungen, aber das Niveau, wenn man das vergleicht mit einer Tesla oder den großen Autobauern, die ja auch Elektromobile starten, ist noch so niedrig. Ist das wirklich eine Konkurrenz?
Es ist in der Stückzahl natürlich keine Konkurrenz, aber gucken wir einfach mal auf dieses Foto und das sieht man schon. Wenn man mal überlegt, versetzen wir uns mal im Kopf 5, 6 Jahre zurück. Damals, ob man jetzt das Design mag von Tesla oder nicht, ich bin nicht der größte Tesla-Freund, wissen wir ja mittlerweile alle, aber vor 5, 6 Jahren sah es zumindest noch ein bisschen neuartig aus, was Tesla da hatte. Mittlerweile sieht Tesla gewöhnlich altbacken und ich finde im E-Vergleich fast langweilig aus. Und wenn ich mir dann so ein Lucid angucke, natürlich kannst du mit tollen Alufelgen auch immer ein bisschen was rausreißen, aber der hat schon eine schöne Linie und das sieht irgendwie alles frischer aus. Und auch selbst einige Chinesen oder dann auch der ID.4 von VW, das hat schon was. Und die setzen alle Tesla unter Druck. Ich habe die Lucid aber auch mitgebracht, weil die ebenso wie Rivian gestern ansprangen. Und ich habe sie sinnbildlich mitgebracht. Wir haben gestern bei uns im Börsenchat so ein bisschen gewitzelt. Jetzt steigt aber auch wirklich der letzte Schrott. Das war natürlich sehr despektierlich. Aber es sind gestern schon wirklich an der Nasdaq auch die Aktien gelaufen, bei denen man sagt, wow, die waren ja jetzt ewig im Keller und die haben ja richtig operative Probleme und hohe Schulden. Und genau diese Rivians und Lucids, die kamen gestern nach vorne. Auch alle Aktien, die so irgendwie in diesem Kryptobereich zuordnenbar sind, sei es darum, dass es da um Background-Aktivitäten geht oder um IT, alles vorne gewesen, ist auch eher ein Phänomen der Spätphase einer Rallye, will ich mal sagen.
Ja, Lucid war ja tatsächlich vor 2 Wochen an der Nasdaq der Gewinner mit 28% und letzte Woche ein bisschen konsolidiert. Da war die Aktie bei den Verlierern ganz vorne mit dabei und jetzt wieder bei den
Genau.
Gewinnern. Also sehr volatil, muss man sagen. Apropos volatil und auch länger nicht drauf geschaut, ist der Bitcoin. Ich habe den mal mitgebracht im größeren Zeitrahmen und können den auch gleich mal im Live-Chart updaten. Bei 23.000 ist er mittlerweile. Ja, und tief bei 16.000, da wollte ihn niemand haben, den Bitcoin. Jetzt kommt er wieder nach oben und jetzt interessieren sich auch einige Firmen in der Konsolidierung für andere, die mit dem Bitcoin zu tun haben, beziehungsweise mit deren Abwicklung.
Ja, und das ist doch sehr spannend, wenn man sich das mal anguckt. Wir reden immer davon, dass man sagt, wann kaufe ich einen Basiswert oder ein Asset? Und ich hatte von November bis Anfang Januar eigentlich Zeit beim Bitcoin, mich ganz bequem rund um die 17.000 oder tiefer in den Markt zu legen und zu sagen, Mensch, ich baue Positionen auf. Und deswegen verstehe ich nie, warum Menschen dann, wenn es dann schon richtig nach oben gezogen ist und irgendwie 20, 30, 40% Kurssteigerung da sind, warum sie dann hinterher springen, wo man jetzt schon wieder in so eine Widerstandszone reinläuft. Es war mit ein wenig Fantasie. Wenn man an den Bitcoin glaubt und wenn man sagt, ich möchte davon was im Portfolio haben, dann war diese Phase ab November doch wirklich eine bequeme Einstiegsphase. Solange hatte man ihn selten so flat auf einem Niveau. Und da war es auch fast egal, ob man montags oder freitags gekauft hat. Der Kurs war eh fast gleich. Und jetzt zieht es eben deutlich nach oben. Das heißt, Aktien wie die Bitcoin Group natürlich mit, die da sehr stark von profitieren, natürlich auch aufgrund ihrer Bestände. Aber nochmal, wir laufen jetzt eben in eine Widerstandszone rein und alle Abschläge, die so seit Sommer letzten Jahres angefallen waren, sind auch ausgemerzt. Das ist auch nicht nur beim Bitcoin so, es gibt auch einige andere Coins, die da ganz gut mitgezogen sind.
Und in dem Zusammenhang schauen wir auf eine Meldung von der Bitcoin Group. Die hat nämlich mit einem anderen Unternehmer zusammen das Bankhaus Van der Heijt übernommen.
Für 14 Millionen Euro, also das ist jetzt keine große Investmentbank, sondern eher ein etwas kleineres Institut. Aber Traditionsbank klingt natürlich immer sehr gut, will ich mal so sagen.
Ja, und das wirkt sich auch auf die Bitcoin Group Aktie aus. Die haben wir auch gleich noch mitgebracht.
Genau, und das ist im Endeffekt ähnlich wie der Bitcoin, nur dass man sieht, die hatte Anfang Mitte Januar noch mal so ein Zwischentief. Und seitdem ging es jetzt eben deutlich und zackig nach oben. Eigentlich sehr freundlich für alle, die sich für Bitcoin interessieren, denn das ist ein bisschen nachlaufend sogar. Das heißt, wenn man merkt, oh, der Bitcoin zieht an, dann kann man sich manchmal in die Bitcoin-Gruppen noch reinstellen, auch mit ein, zwei Tagen Verzögerung und nimmt dann den Move über diese Aktien mit.
Und damit haben wir eine Querbildberichterstattung durch alle Themen angekurbelt am Dienstag wieder. Hat mir viel Spaß gemacht. Noch die Termine, die es in dieser Woche gibt. Du hast schon darauf hingewiesen, einige Tech-Giganten melden. Unter anderem Tesla kommt dann am Mittwoch nachbörslich, heute nachbörslich eine Microsoft, heute vorbörslich eine Verizon. Und dann haben wir auch noch die Intel und die Visa, Nokia aus dem Technologiebereich und noch ganz viele weitere Unternehmen. Da gibt es viel zu berichten, auch was die Daten aus dem Wirtschaftskalender ansonsten angeht. Da haben wir nämlich heute noch die S&P Global BMI-Daten, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Eurozone, aus Großbritannien 10:30 und nachmittags 15:45 USA, der Redbook-Jahresindex, also die Kaufhausverkäufe und der Richmond-Fett-Produktionsindex. Ja, und die weiteren Informationen wie Tops und Flops gibt es auf den Social-Media-Kanälen. Wir waren beide top vorbereitet, möchte ich meinen. Insofern entlasse ich dich jetzt in den Handelstag und freue mich auf kommende Woche, Daniel.
Genau, gucken wir mal, ob es ein Turnaround Tuesday wird heute vielleicht. Bin gespannt.
Genau. Bis dahin, alles Gute.
Bis
Ciao.
dahin. Ciao, ciao.